Sie hören den Audiomitschnitt der Videokonferenz vom 28. Mai 2009 im Rahmen des Seminars Philosophie im Lehrstoff an der Technischen Universität Darmstadt. Dozentin Birgit Becker und Studierende im Gespräch mit Herrn Professor Huber, Maximilians-Universität München.
Von uns einen wunderschönen guten Morgen nach München, wunderschönen guten Morgen an die LMU.
Ja, grüß Gott nach Darmstadt an die TU.
Das ist hier auch unsere erste Videokonferenz. Insofern sehen wir auch, wir sind da jetzt nicht so erfahren und sicher und das freut mich unheimlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, das Experiment mit uns zu starten und eben auch einige sehr gute Helfer gefunden haben.
Ja, mich freut es auch. Sie haben sich ja immerhin noch mehr Zeit genommen, meine Elaborate da zu lesen und zu diskutieren. Also ich bedanke mich für die Einladung zu dieser Konferenz.
Wunderschön. Ich würde Ihnen gerne so eine Struktur einmal sagen, wie ich gerne vorgehen würde. Und Sie sind unser Gast für unser Seminar. Ich hoffe, Sie hören mich. Ich halte das Mikrofon hoffentlich richtig. Bedanke mich auch im Vorfeld an die Hilfe von Herrn Riebli und Frau Swoboda, ohne deren wunderbare Zusammenarbeit das nicht hier stattfinden könnte. Ich würde gerne mich ein bisschen vorstellen, wie ich auf die Idee des Seminars gekommen bin, wirklich nur ganz kurz, und wie Sie dann so verortet sind in diesem Seminar, um dann wirklich direkt dann an die Studierenden weiterzugeben, die jetzt einen Monat Zeit hatten, sich mit Ihrem Werk auseinanderzusetzen und ganz viele Fragen an Sie haben. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, gerne.
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der TU Darmstadt, habe 2004 meinen Abschluss gemacht mit der Arbeit Kinderphilosophie, ein pädagogisch vernachlässigtes Thema. Im Laufe dessen bin ich an die Schulen gegangen und habe Philosophieprojekte durchgeführt und habe von vielen Lehrern gehört, dass sie mehr, auch selber intensivere philosophische Kontakte gerne hätten, auch in ihrem universitären Leben, und das an der Universität nicht erfahren haben. Dann wurde ich vor einem Jahr WIMI und dachte, gut, das wird jetzt die Chance werden, wirklich dann mit dem Seminar Philosophie im Lehrstoff auch ein bisschen ein größeres Spektrum aufzumachen, was eben vorher vermisst wurde. So setzt sich das Seminar zum Ziel, eben einen sensibilisierteren Blick auf ein bisschen tiefere Hintergrundwissen in und neue Begriffe für den eigenen Lehrinhalt, den eigenen Lehrstoff eben zu bekommen. Das heißt, die Studierenden haben selber von sich gesagt, sie haben den Mut, wollen den Mut auch wagen, etwas tiefer in den Lehrstoff einzudringen, als ihnen das bislang eben möglich war. Deswegen haben wir uns die drei großen Bausteine gesetzt. Einmal das sokratische Gespräch anhand Leonard Nelson als eine Gruppe. Die zweite Gruppe betrachtet Martin Wagenscheins exemplarisches, genetisches, sokratisches Wirken, dann die Begriffe Bildung und Neubildung von ihm und Wissen und Verstehen. Und da kommen dann als dritte Gruppe, die hinter mir sitzt, die sich eben einen Monat jetzt mit ihrem Weg Philosophie und Ethik von 2006 auseinandergesetzt haben, die auch eben sich geschaut haben, dass nicht aus einer noch so guten Lehre eben wirklich auch gleich Verstehen einstellt und die verschiedenen von ihnen erarbeiteten Kategorien, Methoden und Räume des Verstehens beleuchten und für sich selber reflektiert haben. Entstanden auch viele Fragen und damit möchte ich jetzt auch gleich einsteigen. Mit der ersten Frage möchte ich einsteigen und dann auch ein bisschen eröffnen, vielleicht den Raum für Sie, wie Sie eben dann auch dazu stehen. Meine erste Frage ist, wie kamen Sie auf die Idee zu Ihrem Werk Philosophie und Ethik? Wer hat Sie dazu beeinflusst, motiviert, auch eben geholfen dabei? Welchen Prägung, größte Prägung hatten Sie für dieses Werk?
Ja, Frau Becker, ich werde Ihnen darauf gerne gleich antworten. Ich darf nur hinten die Tür des Zimmers noch schließen. Die ist nämlich noch offen und da haben wir dann draußen immer etwas Betrieb und das stört dann.
Sehr gerne.
So, jetzt bin ich wieder hier. Ihre Frage nach der Genese des Buchs ist natürlich ja, vielschichtig, weil solche Bücher immer biografisch vermittelt sind. Der unmittelbare Anlass, die Dinge so wirklich in Buchform dann zu bringen, war eigentlich die Ende der 90er Jahre in Bayern aufgekommene Diskussion über das Grundwissen, das man in Schulen ausweisen sollte. Und normalerweise verstand man darunter von der bildungspolitischen und schulpolitischen Seite eben immer sehr kurzschlüssig ein berufsverwertbares Wissen. Und ich dachte, dass man eigentlich, wenn es um das Grundwissen geht, eben etwas wirklich Gründendes an Wissenssubstanz bräuchte. Und meine Frage war dann, welches könnten die Kriterien sein für so etwas wie, ja, wesentliches Wissen? Das ist aber nur der eine Aspekt. Die Thematik des Buchs, vor allem im ersten Kapitel, geht ja auf die Frage, was es mit der Philosophie und dem philosophischen Thema überhaupt auf sich hat. Und ich versuche dort nicht nur die Frage zu skizzieren, sondern auch in gewisser Weise eine Antwort zu geben. Das hat nun biografisch sehr weit zurückreichende Wurzeln. Nicht der Mensch und der Philosoph hat es immer zu tun mit dem Vernehmen von Wirklichkeit. Schopenhauer hat ja gesagt, Vernunft kommt vom Vernehmen. Und das Vernehmen der Wirklichkeit tritt uns normalerweise, vor allem an der Schule auch, als Wissenschaft, als Kunst und als Religion entgegen. Und die Zeit, in der wir leben, in der ich auch aufgewachsen bin, hat natürlich eine eindeutige Prävalenz der Wissenschaft propagiert und gefördert und immer dazu geneigt oder war sehr entschlossen manchmal auch, Kunst und Religion immer als so etwas, was in den subjektiven Bereich gehört, abzudrängen. Und da stellte sich für mich eigentlich sehr früh die Frage, mit welchem Recht, nicht, kann eigentlich ein Philosoph, ein überhaupt denkender Mensch, so eine Parteinahme für Wissenschaft ergreifen, angesichts dieser riesengroßen künstlerischen und religiösen Überlieferung der Menschheit, nicht? Mit welchem Recht stellt man sich sozusagen auf eine Seite? Also in der Schulzeit ist mir das da immer aufgestoßen, dass ich mir im Lateinunterricht oft dachte, mit welchem Recht halten wir uns heute für schlauer, als Sokrates und Cäsar waren, die an Götter glaubten und den Göttern geopfert haben? Mit welchem Recht halten wir also einen zeitgenössischen Bild-Zeitungsreporter für vernünftiger als den alten Sokrates, nur weil der Bild-Zeitungsreporter nicht mehr an die Götter glaubt? Das waren also Fragen, die mich sehr früh beschäftigt hatten. Und daraus entstand eben die Frage, wie ist Wirklichkeit überhaupt zu denken? Kann man sie so denken, dass alle diese drei Aspekte, Wissenschaft, Kunst und Religion, als authentische Formen von Vernehmen der Wirklichkeit, und das heißt also als Rationalitätsformen, angesehen werden können? Also das ist sozusagen die Tiefendimension des Buchs. Die andere ist dann eine Reflexion auf das, was im Philosophieren sich an Methode meist unbewusst immer schon vollzieht. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange geredet. Das sind so die Umrisse einer Antwort, die ich Ihnen da geben würde auf die erste Frage.
Wunderschön, herzlichen Dank. Ich sehe schon, ich höre auch aus dieser Antwort heraus, die Philosophie hatte für Sie schon sehr früh eine große Bedeutung. Wie haben Sie diese Bedeutung für sich selber so kultivieren können?
Das sind biografische Chancen, die man bekommt. Ich hatte Philosophie dann studiert, bin dann kurz vor Beginn der Habilitation aber aus der Universität ausgeschieden. Wir hatten damals unser erstes Kind bekommen und da bekam ich ein berufliches Angebot und dann war natürlich die Frage, bleibt man in einem riskanten Fach Philosophie an der Universität mit keiner Aussicht auf eine akademische Laufbahn? Und so ging ich dann in den außerakademischen Bereich. Ich war vor allem dann aber auch im Bildungswesen wieder tätig. Ich war lange Zeit am Bayerischen Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, bis sich dann die Möglichkeit geboten hat, durch die Einführung einer expliziten Fakultas Philosophie Ethik in Bayern, die es bis zum Sommersemester 2002 nicht gab, sozusagen als jemand, der mit dieser Materie vertraut und in ihr beheimatet war, wieder an die Universität zurückzukehren. Und seit der Zeit bin ich hier als Privatdozent an der LMU wieder tätig in der Fakultät für Philosophie, Religionswissenschaft und Wissenschaftstheorie.
Herzlichen Dank. Wie würden Sie die Ideen in Ihrem Werk, genau wirklich jetzt Band 1, weil wir haben uns wirklich nur mit Band 1 beschäftigt, wie würden Sie die Ideen in Ihrem Werk beschreiben? Unter welchem Wort würden Sie sie subsumieren? Ist das eine Methode, ein Prinzip, was Sie da entwickeln, eine Theorie oder eine Haltung?
Was immer dahinter steht, ist eine Haltung. Ich habe, das geht vielleicht aus dem Buch auch hervor, von der Philosophie eine eher antike Sicht, ein eher antikes Verständnis. In der Antike war Philosophie eigentlich eine Lebenshaltung, nicht? Philosophie, so habe ich das in dem Buch zu formulieren versucht, ist reflektierte Lebensform. Das heißt, Philosophie bringt eigentlich nichts hinzu, so wie man eine Theorie, eine Hypothese zur Unterhaltung der Scientific Community in Wissenschaften aufstellt, sondern Philosophie hat für mich schon eigentlich so etwas von Selbstvergewisserung zu tun. Also im Grunde die Vergewisserung des eigenen Selbst- und Weltverstehens in einer natürlich intersubjektiv ausweisbaren Art und Weise. Insofern ist das, was in dem Buch artikuliert wird, zweifellos eine Haltung, aber eine Haltung, die den Anspruch erhebt, sich intersubjektiv und das heißt letztlich rational nachvollziehbar auszuweisen, das heißt nicht unbestreitbar sein, aber rational ausweisbar, indem sie ihre Voraussetzungen klarlegt und Plausibilitätsargumente für diese Voraussetzungen entwickelt. Insofern eine Haltung. Aber natürlich, insofern diese Haltung zu einer Reflexionsform kommt, nimmt sie die Gestalt einer Theorie an. Einer Theorie, die, insofern sie so etwas wie einen einheitlichen Bezugspunkt, einen einheitlichen architektonischen Zentralpunkt hat, aus dem heraus sich viele Einzelzüge dann entwickeln. Insofern hat diese Theorie dann auch den Charakter eines Prinzips, also einer Archä, würden die Griechen sagen, also eines Wirkens aus dem Urgrund heraus, aus einem Zentrum heraus, ein Wirken in Differenzierungen, Selbstexplikationen der Peripherie. So gesehen also hat das Buch von allem etwas an sich und wie das aber, denke ich, bei jedem philosophischen Werk, das in der Tat philosophiert und nicht nur philologisches Interesse verfolgt an Philosophenmeinungen, der Fall ist.
Herzlichen Dank. Jetzt reiche ich das Mikrofon weiter an die Studierenden.